SR3 Saarlandwelle. Region am Mittag.
In der Duttweiler Landstraße in Saarbrücken gründet sich aktuell die Generation Deutschland Saarland. Das ist ein saarländischer Landesverband der Nachwuchsorganisation der AfD. Presse ist bei der Versammlung nicht zugelassen und gegen die Gründungsversammlung hat ein breites Bündnis zum Protest aufgerufen. Die Polizei ist mit vielen Einsatzkräften auch vor Ort. SR-Reporter Aaron Klein ist dort. Aaron, wie erlebst du da gerade die Stimmung bei der Demonstration und was läuft gerade im Gebäude bei der Gründungsversammlung?
Ja, die Gründungsversammlung der Generation Deutschland Saarland, die findet aktuell in der Landesgeschäftsstelle der AfD statt, in der Duttweiler Landstraße in Saarbrücken. Seit 11 Uhr ungefähr läuft die Versammlung und laut dem saarländischen AfD-Bundestagsabgeordneten Gammanow sind da etwa 20 bis 30 Menschen anwesend. Deutlich weniger als ursprünglich erhofft, da war mal von 60 bis 70 Personen die Rede. Inhaltlich und personell soll es bei der neuen Generation Deutschland Saar dann keine Sperre zur alten AfD-Nachwuchsorganisation geben, der jungen Alternative, wie mir Boris Gammanow vorhin so gesagt hat.
Wir überlassen das der Jugend, was wir wirklich gemacht haben, dass die Jugend alleine entscheidet, wer, wie viele und das haben wir wirklich unter sich entscheiden lassen, komplett demokratisch. Also ich weiß es selber wirklich nicht, ich lasse es drauf ankommen. Aber ich kenne meine Leute aus dem Landesverband. Egal wer es ist, es wird eine gute Truppe.
Ja, die neue Generation Deutschland, die soll ja inhaltlich enger an die Mutterpartei AfD angebunden sein, als die junge Alternative das war. Die wurde ja seit 2024 vom Verfassungsschutz als erwiesen rechtsextrem eingestuft und auch beobachtet. Und die AfD hat ja im vergangenen Jahr die Trennung zur jungen Alternative beschlossen, woraufhin sich diese selbst aufgelöst hatte. Und die Generation Deutschland wurde dann ja im November 25 in Gießen in Hessen gegründet. Und wie gesagt, wir dürfen aktuell nicht rein in die Gründungsveranstaltung können, aber so wurde uns das versprochen, im Anschluss mit dem dann neuen Generation Deutschland Saarland Vorstand sprechen. So viel zur Gründungsversammlung. Auf der anderen Straßenseite gab es bis vor ein paar Minuten einen großen Gegenprotest. Dazu hatte ein breites Bündnis aufgerufen und Dennis Kundrus ist der Sprecher dieses Bündnisses.
Das Bündnis umfasst über 10 verschiedene Gruppen, unter anderem die Jusos, die Linksjugend, die Grüne Jugend, Fridays for Future, also ganz viele verschiedene Gruppen aus dem fortschrittlichen antifaschistischen Lager. Und Widersetzen hat auch aufgerufen, wir sind heute zusammen hier, um klares Zeichen gegen rechts zu setzen.
Ja, und die Gegendemo verlief weitgehend friedlich. Um die 350 Menschen haben demonstriert. Es gab vor ein paar Minuten so ein bisschen Anspannung, als die operative Einheit, also Spezialkräfte der Polizei, unter Androhung von Reizgas die Demonstrierenden, die so halb auf der Straße standen, versucht haben zurückzudrängen. Die Situation wurde dann aber relativ schnell auch wieder friedlich gelöst. Und Jens Devis, der Polizeisprecher, der berichtet auch noch von einem weiteren Vorfall.
Es haben zwei Personen versucht, dort die Polizeikette vermummt zu durchbrechen und Personen, die auf der anderen Straßenseite in Richtung der AfD-Veranstaltung unterwegs waren, anzugehen. Die Personen wurden dann durch Einsatzkräfte der Polizei fixiert und im Anschluss in Gewahrsam genommen.
Ja, und das alles unter großem Protest der restlichen Demonstrierenden. Jetzt gerade vor wenigen Minuten haben die Demonstrierenden angekündigt, in einem spontan angemeldeten Demozug in Richtung Innenstadt, in Richtung Max-Ophüls-Platz zu ziehen. Heißt, in der Duttweiler Landstraße in Höhe des großen Baumarkts und dann auch gleich in Richtung Innenstadt kann es für Autofahrer auch immer wieder zu Behinderungen und kurzzeitigen Sperrungen kommen.
In der Duttweiler Landstraße in Saarbrücken gründet sich gerade der Landesverband der Nachwuchsorganisation der AfD, die Generation Deutschland Saarland. Und das gefällt vielen gar nicht. 350 Leute protestieren dagegen. Aaron Klein hatte die Infos dazu. Morbus Wilson, Tuberkulose oder auch Lipödem, das sind alles seltene Erkrankungen. Um darauf aufmerksam zu machen, wie es Betroffenen mit diesen Krankheiten geht, gibt es jedes Jahr Ende Februar, genau gesagt heute, am 28. Februar, den Tag der seltenen Erkrankungen. Meine Kollegin Hanna Zewe hat sich damit beschäftigt und erstmal geklärt, ab wann spricht man denn eigentlich von einer seltenen Krankheit?
Wenn sie weniger als 5 Menschen auf 10.000 Einwohner betreffen. In Deutschland sind also rund 4 Millionen Menschen von einer seltenen Erkrankung betroffen. So unterschiedlich die Krankheitsbilder auch sind, haben sie laut Dr. Katharina Rososinska vom Zentrum für seltene Erkrankungen am Uniklinikum in Homburg doch einiges gemeinsam.
Dass die sich nicht anderweitig erklären lassen, dass man schon oft viele Untersuchungen gemacht hat, die, sag ich mal, keine Richtung gegeben haben. Also dieses Zusammenspiel von verschiedenen Symptomen, verschiedene Untersuchungen, die durchaus viele davon auch unauffällig ausgefallen sind.
Experten schätzen, dass es weltweit mittlerweile fast 8000 seltene Krankheiten gibt und jedes Jahr kommen neue hinzu. Das liegt an den besseren diagnostischen Möglichkeiten in der Medizin, besonders im Bereich der Genanalyse. Und ein Großteil der seltenen Erkrankungen hat auch mit Veränderungen im Erbgut zu tun.
Ja, aber bis so eine Krankheit, so eine seltene, festgestellt wird, vergeht oftmals eine ganze Weile.
Die Patienten haben erstmal einen oft langen und auch schwierigen Weg vor sich, denn die meisten Ärzte erkennen die Symptome einer seltenen Erkrankung oft nicht und können sie dann nicht zuordnen. Das heißt, sie haben eine Odyssee an Praxen und Kliniken vor sich. Das ist natürlich sehr frustrierend für die Betroffenen. Eine wichtige Anlaufstelle in Deutschland sind deshalb die Zentren für seltene Erkrankungen. Und als Patient kann man sich relativ einfach an sie wenden, erklärt Dr. Rososinska.
Das ist so, dass wir keine Überweisung verlangen. Die Patienten kontaktieren uns meistens über Mail, dann kriegen sie von mir Informationen, was wir von denen brauchen. Was wir brauchen, sind definitiv alle möglichen Untersuchungen, die bis jetzt gemacht worden sind.
Anhand der Unterlagen entscheidet dann das Zentrum für seltene Erkrankungen, ob es Hinweise auf eine seltene Erkrankung gibt und ob noch eventuell weitere Untersuchungen erforderlich sind. Bis am Ende auch eine Diagnose feststeht, kann es allerdings mehrere Jahre dauern.
Wenn die Diagnose steht, geht es natürlich im besten Fall sofort los mit Therapien, aber viele seltene Krankheiten sind nicht heilbar.
In den meisten Fällen wird versucht, die Beschwerden zu lindern und die Lebensqualität zu verbessern. So auch bei Patientin Laura aus Waldmoor. Sie leidet an Urticaria vasculitis. Das ist eine entzündliche Erkrankung der Blutgefäße.
Ich bekam dann eine passende Therapie. Das heißt, ich bekomme regelmäßig Spritzen im Abstand von 4 Wochen. Also es geht mir schon wesentlich besser. Die Symptome sind gemildert. Ich habe weniger Schmerzen. Die Hämatome sind auch viel, viel weniger.
Für die Patienten ist es einfach schon mal eine große Erleichterung zu wissen, was sie überhaupt haben, auch wenn es bislang noch keine Therapie dafür gibt.
Sie sind selten, aber alle zusammengenommen betreffen sie viele Menschen, auch bei uns hier im Saarland. Und diese Menschen denken wir heute am Tag der seltenen Erkrankungen. Hanna Zewe hatte die Infos dazu. Gestern war wieder Premierenabend in Saarbrücken. In der alten Feuerwache gab es Leos und Lena. Das kennt vielleicht der ein oder andere noch aus der Schule. Julia, du sagst, es war ein besonderes Schauspiel. Mhm. Was war so besonders?
Ja, also erstmal hat ja der neue Intendant Michael Schulz am Saarbrücker Staatstheater das Figurentheater mit nach Saarbrücken gebracht. Das gab es schon mal, diese Inszenierung. Es gab auch schon mehrere Inszenierungen vom Puppentheater in dieser Spielzeit. Und Leos und Lena von Georg Büchner ist auch ein Figurentheaterstück. Und diese Version ist eine Übernahme vom Musiktheater im Revier Gelsenkirchen. Dort war Michael Schulz nämlich vorher. Und Figurentheater ist immer was Besonderes. Meistens sieht man die Spiele aber nicht oder kaum. Die tragen schwarze Klamotten oder sind hinter Wänden versteckt. Das war nicht so. Die 4 Schauspielenden waren sogar besonders bunt gekleidet, in Neonfarben. Und die ganze Inszenierung hatte auch so eine Pop-Art-Optik und hat teilweise an einen Comic erinnert, so Andy Warhol-Style. Die Figuren waren allerdings ganz klassisch und dieser Kontrast, der hat gar nicht gestört, der hat das Ganze richtig spannend gemacht und man wusste gar nicht, wo man hinschauen soll, auf die Figuren oder auf die Menschen.
Und Musik gab es auch, ne?
Ja, darauf habe ich mich richtig gefreut. Ich glaube, man hört auch sehr deutlich, von wem die Musik stammt.
Das Leben ist eine Zwiebel.
Mhm, kommt mir bekannt vor. Die Stimme habe ich schon mal gehört.
Lisa?
Herbert Grönemeyer, ne?
Ja, typisch Herbert Grönemeyer, oder?
Sehr.
Er hat die Musik schon 2003 zu dem Stück beigesteuert, fürs Berliner Ensemble damals. Ich sag dir jetzt mal, wie es mir gefallen hat.
Ja, bitte erzähl mal, Julia, wie hat es dir gefallen?
Ich kannte Leos und Lena aus der Schule, wie viele wahrscheinlich. Richtig gefesselt hat es mich damals ehrlich gesagt nicht. Das ist ja eher eine graue Liebesgeschichte. Prinz und Prinzessin sollen heiraten, haben aber keine Lust drauf, sind gelangweilt vom Leben, sehr melancholisch. Dann treffen sie sich zufällig und es gibt ein Happy End. Diese Inszenierung von Astrid Griesbach war allerdings wirklich richtig witzig und trotzdem ist der Tiefgang nicht verloren gegangen. Die 4 Darsteller waren ein eingespieltes Team. Wahnsinnige Leistung, fand ich. Zum Beispiel der Valerio, das ist der Freund von Leons, der hat die eigentliche Hauptrolle gespielt. Das war Daniel Roma, der hat mit sogar 2 Puppen agiert.
An dem Tage der Vermählung ist ein höchster Wille gesonnen, seine allerhöchsten Willensäußerungen in die Hände eurer Hoheit zu legen. Das habe ich jetzt nicht kapiert. Haben Sie das begriffen?
Der hat sogar mit schwäbischem Akzent gespielt. Die Gouvernante hat Berliner. Die beiden Liebenden, Lena und Leonce, waren sehr dramatisch unterwegs. 140 Minuten, knapp ohne Pause. Das war wirklich eine starke Leistung. Und dazu die Bühnenbilder haben die Darsteller selbst umgebaut. Das meiste wurde mit Vorhängen gelöst. Wirklich sehr geschickt. War eine runde Sache und das Premierenpublikum hat es gefeiert.
Ich fand das mit den Puppen total genial. Also ich hätte mir das nie so vorgestellt, dass die so das Ganze zum Leben bringen.
Eine tolle Sache, gerade auch mit den Figuren. Umwerfend, ja.
Sehr beeindruckend in der Sprache und auch trotzdem witzig und gute Musik.
Wir wollten live nach Tel Aviv schalten, denn vielleicht kriegen Sie es ja auch schon den ganzen Morgen mit. Die Eilmeldungen auf Ihrem Handy, Israel und die USA haben den Iran mit Luftschlägen angegriffen. Alarmbereitschaft in der ganzen Region, denn es gab auch schon Gegenangriffe. Die Meldungen von den Explosionen gibt es auch in anderen Ländern im Nahen Osten, die überschlagen sich. Wir versuchen das Ganze zu sortieren. Wir wollten live sprechen mit unserem Korrespondenten Jan-Christoph Kitzler. Wie gesagt, in Tel Aviv. Allerdings musste der jetzt eben in den Schutzraum. Er hat uns aber kurz vorher noch ein paar Infos zukommen lassen und da haben wir ihn unter anderem gefragt, wie ist denn die Lage aktuell in Israel?
Ja, gerade eben haben wir wieder Raketenalarm bekommen. Das heißt, ich muss jetzt eigentlich relativ schnell sprechen, um das mich in den Bunker zurückzuziehen. Ich bin hier in einem Hotel in Tel Aviv. Die Menschen sind tatsächlich jetzt in den Schutzräumen und gehen dorthin. Das ist schon eine bedrohliche Situation natürlich, weil wir haben in Erinnerung, was im Juni passiert ist. Da hat es mehrere Einschläge hier auch in Tel Aviv gegeben, Raketeneinschläge. Und das ist natürlich ein Szenario, was jetzt wieder bevorstehen könnte. Die Menschen sind tatsächlich sehr beunruhigt. Und natürlich denkt man, dass dieser Krieg auch nicht in einem Tag vorbei ist, sondern dass es länger dauern könnte. Darauf hat auch die israelische Regierung die Bevölkerung hier eingestellt.
Ja, wir wollten noch wissen, wie begründet denn Israel, die Regierung, die Angriffe jetzt genau?
Israel sieht im Iran eine große Bedrohung. Israel sieht den Zeitpunkt jetzt günstig. Nach den Angriffen im Juni, dem Krieg, den es dort gab, dem 12-tägigen, da war es so, dass viel der Luftabwehr tatsächlich getroffen wurde, dass dort eben auch die israelische Luftwaffe tatsächlich dort operieren konnte. Jetzt hört man im Hintergrund die Ansage des Hotels, das mich auffordert, in den Schutzraum zu gehen. Ich werde das gleich tun. Das ist etwas, was man jetzt eben machen kann, bevor der Iran wieder die Kapazitäten aufbaut, um die israelische Luftangriffe tatsächlich abzuwehren und wieder viele Raketen zu haben, um Israel zu treffen.
Ja, wir wollten auch wissen, was er vermutet, wie das jetzt alles weitergehen könnte in den nächsten Tagen.
Wir gehen davon aus, dass es länger dauert und dass es immer wieder Angriffe geben wird. Deswegen wird das jetzt hier ein bisschen der Alltag der Menschen sein, immer wieder in den Schutzraum zu gehen, immer wieder sich in Sicherheit zu bringen. Das wird die nächsten Tage prägen. Und dieser Angriff im Iran, der hat ja offenbar das Ziel, das Regime dort zu treffen. Das heißt, es könnte länger dauern. Es ist so, dass Iran viele Raketen zur Verfügung hat. Zumindest sagt Israel das. Aber die USA sind eben auch dabei. Und die haben nicht nur Angriffskapazitäten, sondern auch Kapazitäten zur Abwehr dieser Angriffe. Insofern hoffen wir mal, dass es einigermaßen gut ausgeht für Israel. Aber es wird in diesem Krieg Tote geben auf beiden Seiten. Damit muss man rechnen.
Ja, und es gab auch eben die Eilmeldung, dass im Iran eine Grundschule getroffen worden sein soll, wo auch mehrere Mädchen ums Leben gekommen sein sollen. Israel und die USA haben heute Morgen den Iran angegriffen. Unser Korrespondent Jan-Christoph Kitzler konnte nicht live mit uns sprechen, hat uns aber vorhin ein paar Infos zukommen lassen. Danke dafür. Und auch die Politik in Berlin ist natürlich in heller Aufregung. Da trifft sich gerade der Krisenstab der Bundesregierung im Auswärtigen Amt. Viele Fluggesellschaften haben übrigens ihre Flüge in den Nahen Osten gestrichen, zum Beispiel nach Dubai, Tel Aviv und Beirut.